heute, wie ich finde, um eine sehr interessante Person, den Joab. Der Joab, der wird relativ oft erwähnt in der Bibel. In der Elberfelder Übersetzung ist es so 107 Mal. Und wenn wir das mal vergleichen, zum Beispiel der Isaak, der kommt 103 Mal vor. Oder Josef 191 Mal. Also anhand von der häufigen Erwähnung, da merken wir eigentlich schon, das ist keine Person, die so ganz belanglos irgendwie ist, wenn sie so oft genannt wird. Sondern der muss irgendwo eine Hauptrolle spielen. Und er wird auch in 5 Büchern der Bibel erwähnt, was mit Sicherheit auch auf sehr wenige Personen zutrifft, dass es in so vielen Büchern um sie geht. Das erste Mal wird der Joab erwähnt in 1. Samuel 26,6. Da heißt es: Da hob David an und sprach zu Ahimelech, dem Hethiter, und zu Abishai, dem Sohn der Zeruja, dem Bruder Joabs: Wer will mit mir hinab zu Saul ins Lager? Abishai sprach: Ich will mit dir hinab. Also, wir sehen den Joab in dem Moment erstmal nur als Nebenfigur, weil wir sehen eigentlich seinen Bruder, den Abishai. Und die haben eigentlich eine ziemlich verrückte Idee. Die liegen scheinbar oben auf dem Berg und unten das Lager von Saul. Und der David sagt: Ja, wer traut sich mit mir durchs komplette Lager durchzulaufen, genau in die Mitte, was ja eigentlich ein Selbstmordkommando ist. Und der Bruder vom Joab sagt: Ja, da wäre ich dabei. Also da merkt man schon, das sind ganz schön mutige Leute. Und wir werden sehen, der Joab ist auch nicht viel anders. Also die Brüder, das sind schon ganz schöne Draufgänger eigentlich. Und ansonsten wissen wir noch vom Joab, dass er der Sohn der Zeruja war. Steht hier auch, steht auch in 1. Chronik 2. Und dann merken wir schon, okay, 1. Samuel 26, 1. Chronik 2, das ist ganz woanders. Das ist die Schwierigkeit, die wir öfters eigentlich haben, wenn wir durch Lebensbilder gehen in der Bibel, dass das oft verteilt ist und nicht chronologisch. Also da müssen wir uns immer wieder Sachen zusammensuchen. Und von daher wissen wir, okay, Zeruja, das war eine Schwester von David, also war der Joab sein Neffe. Joab, ein Neffe Davids. Und aus der Zeit, bevor der David König wurde, wissen wir eigentlich relativ wenig über den Joab, sondern der taucht erstmals in 2. Samuel 2 wieder so richtig auf. David wird König über Juda, 2. Samuel 2, Verse 8 bis 11. Abner aber, der Sohn Ners, der Sauls Feldhauptmann war, nahm Isch-Boschet, Sauls Sohn, und führte ihn nach Mahanaim und machte ihn zum König über Gilead, Asa, Jezreel, Ephraim, Benjamin und über ganz Israel. Und Isch-Boschet, Sauls Sohn, war 40 Jahre alt, als er König wurde über Israel, und er regierte 2 Jahre. Doch das Haus Juda hielt es mit David. Die Zeit aber, die David König war, zu Hebron über das Haus Juda, war 7 Jahre und 6 Monate. Nach dem Tod von Saul entsteht Chaos eigentlich im Lande. David ist zwar zum König gesalbt, aber nur das Haus Juda hält es mit ihm. Und das Haus Israel, oder Nordstämme, die machen das nicht. Da David versucht sie zwar noch zu gewinnen, indem er freundlich mit ihnen redet und sich bedankt, dass sie gegenüber dem Saul so freundlich waren, aber das hilft nicht, sondern Abner, das war ein Cousin von Saul, der setzt den letzten Sohn von Saul als König ein. Das lag jetzt aber weniger daran, dass er davon wirklich überzeugt war, sondern das merkt man eigentlich sehr klar, das war ein Marionettenkönig. Also die wirklichen Fäden hat die ganze Zeit der Abner gezogen als General. Und so passiert jetzt eigentlich das, was oft passiert: Wenn Länder sich trennen, dann folgt meistens zwischen den Ländern auch danach Krieg. Und so ist es hier auch wieder. Und ab dem Moment, wo wir sehen, es gibt wirklich eine Trennung und es kommt Krieg, ab dem Moment beginnt jetzt eigentlich der ganz steile Aufstieg vom Joab. Und das ist ein normaler Vorgang, dass wenn irgendwo was zusammenbricht, dann gibt es halt alte Eliten, die an Macht verlieren, und dann gibt es neue, die aufsteigen und ihre Chance sehen. Das sehen wir ja heute immer, wenn wir mal die Tagesschau anmachen, dann merkt man, oh ja, ständig der gleiche Verlauf. War vor 3000 Jahren auch schon so. Also was hat sich da an der Politik geändert? Nichts. Und ab Vers 12 beginnt jetzt der Bruderkrieg zwischen Israel und Juda. In Versen 12 bis 14 lesen wir: Abner, der Sohn Ners, zog aus mit den Männern Ischboschets, des Sohns Sauls, von Mahanaim nach Gibeon. Und Joab, der Sohn der Zeruja, zog aus mit den Männern Davids. Und sie stießen aufeinander am Teich von Gibeon und lagerten sich, die einen auf dieser Seite des Teichs, die anderen auf jener. Und Abner sprach zu Joab: Lass die jungen Männer sich aufmachen zum Kampfspiel vor uns. Joab sprach: Es sei. Ja, also wir sehen, es wird Krieg heraufbeschworen, vor allem getrieben vom Abner. Und Abner ist an der Spitze von Sauls Sohn, von seinen Truppen. Und der Joab ist an der Spitze von Davids Männern. Und da sehen wir eigentlich, es geht ein Kampf zwischen den Familien weiter. Joab ist der Neffe von David und Abner ist der Cousin von Saul. Also der Konflikt, der vorher zwischen David und Abner da war, ist mit dem Sohn von Saul noch nicht beendet, sondern es geht weiter. Aber ich denke, wir dürfen da jetzt keinen innerfamiliären Konflikt unbedingt drin sehen, weil es eigentlich eher um Machtbelange ging, zumal ja auch David auch Schwiegersohn von Saul war, also er war ja auch Teil seiner Familie. Also es ist jetzt sicherlich nicht nur ein Familienkonflikt hier. Und es kommt zum Kampf, die Armeen stehen sich gegenüber. Und da sagt der Abner zu Joab: Ja, lass die jungen Männer sich aufmachen zum Kampfspiel vor uns. Joab sprach: Es sei. Da machten sich auf und gingen 12 an der Zahl aus Benjamin auf der Seite Ischboschets, des Sohns Sauls, und 12 von den Männern Davids. Und ein jeder ergriff den anderen beim Kopf und stieß ihm sein Schwert in die Seite, und sie fielen miteinander. Also das mutet für uns vielleicht etwas merkwürdig an, wenn es heißt, lass sie sich zum Kampfspiel aufmachen. Aber das war jetzt eigentlich nicht zur Belustigung gedacht, wie so Gladiatorenkämpfe, sondern die Grundidee war eigentlich gar nicht so blöd, dass man nämlich sagt, okay, warum sollen ganze Armeen gegeneinander kämpfen? Wir nehmen einfach nur ein paar Leute und lassen die das entscheiden und alle anderen können wieder heimgehen. Sehen wir ja ein paar Kapitel vorher beim David auch, als er gegen den Goliath kämpft. Gleiches Prinzip. Wieso das Blut von Zehntausenden vergießen, wenn es vielleicht mit einem nur gehen kann? Ja, und so kommt es zum Kampf. Jeweils 12 Männer werden ausgewählt und die jeweils 12 kämpfen gegeneinander. Und es endet damit, dass auch die letzten beiden sich noch gleichzeitig töten und alle 24 sind tot. Also es gibt keinen Sieger. Und so kommt es, wie es kommen muss. Dann muss halt doch der Krieg zwischen den ganzen Armeen entscheiden. Und wir sehen, dass eine Schlacht entsteht und die Schlacht wird von Davids Männern gewonnen. Es wendet sich immer mehr und sie gewinnen die Oberhand in dieser Schlacht. Und in Versen 18 bis 23 sehen wir wieder einen Bruder vom Joab. Es waren aber die drei Söhne der Zeruja dabei, Joab, Abishai, den kennen wir schon, und Asael. Asael heißt übrigens von Gott geschaffen, als Gegenentwurf zur heutigen Denke vielleicht. Asael aber war schnellfüßig wie ein Reh auf dem Felde und jagte Abner nach und wich nicht von ihm weder zur Rechten noch zur Linken. Da wandte sich Abner um und sprach: Bist du es, Asael? Er sprach: Ja. Abner sprach zu ihm: Wende dich zur Rechten oder zur Linken und mach dich an einen der Männer heran und nimm ihm seine Waffen. Aber Asael wollte nicht von ihm ablassen. Da sprach Abner noch einmal zu Asael: Lass ab von mir. Warum willst du, dass ich dich zu Boden schlage? Wie dürfte ich dann mein Antlitz aufheben vor deinem Bruder Joab? Aber er weigerte sich, von ihm abzulassen. Da stieß ihn Abner mit dem Schaft seines Spießes in den Leib, sodass der Spieß hinten herauskam. Und er fiel hin und starb an eben der Stelle. Und wer an die Stelle kam, wo Asael tot lag, der blieb stehen. Ja, wir sehen, der Asael, der dritte unter den Brüdern, ganz schnellfüßig und er jagt dem Abner hinterher. Das mag sinnvoller erscheinen, als es wirklich ist, weil es ging eigentlich nicht darum, den Abner zu fangen, um zum Beispiel den Krieg zu beenden, sondern es ging ihm um was anderes. Es ging ihm darum, dass er die Rüstung vom Abner haben wollte. Also er wollte eine Trophäe eigentlich haben. Und da sagt der Abner zu ihm: Ja, komm, nimm irgendeinen von den Toten, die hier liegen, und nimm dem seine Waffen weg. Dann hast du auch eine Trophäe, die du aus der Schlacht mitbringen kannst, und geh weg. Und warnt ihn eigentlich. Aber der Asael, der lässt da nicht locker, sondern er will unbedingt die Rüstung vom Abner bekommen. Und um die Rüstung zu kriegen, ist natürlich klar, dafür müsste er ihn auch töten. Und der Abner warnt ihn mehrfach. Und er lässt aber nicht ab und irgendwann dreht er sich um mit seinem Speer, der war hinten angespitzt, damit man den leichter in den Boden stecken kann, und dreht sich um und tötet den Asael dabei. Und das ist eigentlich eine ganz legitime Sache, die hier passiert ist. Da kann niemand dem Abner einen Vorwurf machen. Wir haben den Asael, der nicht von ihm ablassen will und will ihn unbedingt töten. Und der Abner greift zur Notwehr und muss den Asael töten. Es geht nicht anders, weil der ihn nicht in Ruhe lässt. Also Joabs Bruder hatte sich das selber zuzuschreiben, dass er hier gestorben ist. Das war unnötig, dass er sich selber auch in Gefahr gebracht hat. Und hier beginnt jetzt eine ganz verhängnisvolle Sache eigentlich im Leben von Joab. Das sehen wir den ersten Knackpunkt bei ihm. Und Joab und der Abishai, die haben dem Abner weitergejagt, den ganzen Tag über bis zum Abend. So lange ging der Kampf. Und irgendwann hat der Abner seine letzten Männer genommen, hat sie auf den Berg um sich herum gestellt und sagt zum Joab: Wie lange soll das noch weitergehen? Wie lange sollen wir noch kämpfen? Also, das heißt, der Abner ist jetzt eigentlich an dem Punkt, den Krieg, den er angezettelt hat, den versucht er jetzt gerade zu beenden. Und da sagt der Joab zu ihm: Ja, hättest du das mal heute früh gesagt, dann wären wir gleich alle wieder gegangen. Aber ihr habt ja nicht aufgegeben. Also das war ja jetzt letztlich die Kapitulation, dass sie anfangen, sich aufzustellen und zu sagen: Ja, hört doch endlich auf. Und der Joab sagt: Ja, hättest du das gleich gesagt, dann wären wir schon längst weg gewesen. Aber weil ihr nicht offiziell aufgegeben habt, mussten wir das so machen. Und so endet dann der Kampf. In dem Moment ist auch, ja, der Kampf beendet. Und das sehen wir im Anschluss, der Kampf ist beendet und Joab, der läuft die ganze Nacht hindurch mit seinen Soldaten zurück. Also das sehen wir schon, was das für ein beeindruckender Mann ist. Und wir lesen auch, von seinen Leuten sind 20 gefallen, aber von Abner sind 360 gefallen. Also wir merken schon, wer die Truppen offensichtlich besser geführt hat, allein an den Verlustzahlen. Und die kämpfen wirklich den ganzen Tag in der Hitze von diesem Land. Und der Kampf ist um und die laufen die ganze Nacht noch weiter durch. Also da merken wir, das waren wirklich Soldaten durch und durch, die David da hatte, die so eine Kraft hatten, das ist eigentlich erstaunlich, dass die den ganzen Tag kämpfen konnten und laufen danach einfach noch 50 Kilometer in der Nacht weiter. Und dann geht es weiter in 2. Samuel 3. Der Ausgang von der Schlacht hat ja schon gezeigt, wo es hingeht, als sie sich hier mehr oder weniger zur ersten Entscheidungsschlacht treffen, die an Joab geht. Im Vers 1: Es war ein langer Kampf zwischen dem Hause Sauls und dem Hause Davids. David aber nahm immer mehr zu an Macht und das Hause Sauls immer mehr ab. Also der Krieg wendet sich eigentlich immer mehr zu David. Und dann in den Versen 6 bis 11 in dem Kapitel, da zeigt der Abner sein wahres Gesicht, um was es ihm die ganze Zeit eigentlich gegangen ist. Nämlich, er nimmt sich eine von den Nebenfrauen Sauls. Und es hat damals eigentlich jeder gut verstanden, was das bedeutet. Weil derjenige, der die Frauen des Königs hat, der erhebt natürlich auch Anspruch auf den Königsthron. Also das war unmissverständlich. Wer die Frauen des Königs hat, der sitzt auf dem Thron. Sehen wir später auch beim David, dass der Absalom das noch genauso macht. Und der Ischboschet, der stellt den Abner natürlich zur Rede und sagt: Ja, warum machst du sowas? Und da wird der Abner dann sehr wütend und sagt: Ja, was willst du jetzt eigentlich von mir? Ich habe jetzt die ganzen Jahre für dich gekämpft und jetzt kommst du nur wegen einer Frau von deinem Vater daher und machst mir Vorwürfe. Wie kann das jetzt sein, wegen so einer Kleinigkeit? Und dann droht er ihm auch gleich noch und sagt: Und ab jetzt kämpfe ich nicht mehr für dich, sondern ab jetzt sorge ich dafür, dass der David deinen Thron bekommt. Und wir sehen, dass der Ischboschet so sehr Angst hat, dass er nicht mal mehr antworten kann. Jetzt ist es ja häufig so, dass wenn Menschen im Zorn irgendwas sagen, dann reden sie Dinge, die sie so eigentlich nicht meinen. Aber der Abner meint es ganz genauso. Und geht dann zu David, Verse 12 bis 21. Abner sandte Boten für sich zu David und ließ ihm sagen: Wem gehört das Land? Schließe du einen Bund mit mir, siehe, meine Hand soll mit dir sein, dass ich dir ganz Israel zuführe. David sprach: Gut, ich will einen Bund mit dir schließen, aber eins fordere ich von dir: Du sollst mein Angesicht nicht sehen, es sei denn, du bringst Michal, Sauls Tochter, zu mir, wenn du kommst, mein Angesicht zu sehen. Das macht der Abner dann auch, bringt die Michal zurück zu David, es war ja seine Frau, die ihm das Saul genommen hatte. Und jetzt ist eigentlich die Bahn frei. Der General der gegnerischen Armee ergibt sich im Grunde, sagt, ab jetzt unterstützen wir dich auch. Damit ist der Rückhalt für den Gegenkönig weg. Und jetzt kommt der Joab wieder ins Spiel. Und ab da nimmt eigentlich was ganz Verhängnisvolles seinen Lauf. Er kommt von einem Streifzug zurück mit großer Beute, war sehr erfolgreich. Da sehen wir wieder, was er für ein geschickter Feldhauptmann ist und wie klug der auch ist. Und sehen, wie er wiederkommt im Vers 23. Als aber Joab und das ganze Heer mit ihm kamen, wurde ihm angesagt, dass Abner, der Sohn Ners, zum König gekommen sei. Und der habe ihn entlassen, sodass er mit Frieden weggegangen war. Da ging Joab zum König hinein und sprach, was hast du getan? Siehe, Abner ist zu dir gekommen. Warum hast du ihn fortgelassen, dass er weggegangen ist? Kennst du Abner, den Sohn Ners, nicht? Er ist gekommen, dich zu überlisten, dass er erkunde dein Kommen und Gehen und alles erfahre, was du tust. Also der Joab sagt dem David, ja, du kannst den doch nicht gehen lassen. Das ist der General von deinen Feinden. Weißt du nicht, wer da wirklich vor dir steht? Den hättest du umbringen müssen oder gefangen nehmen. Der hat dich nämlich nur ausgekundschaftet. Und der Joab ist wirklich schlau. Aber in dem Fall hier, da irrt er sich. Und da ist die Frage, wie kann das eigentlich passieren, dass jemand, wo wir seine ganze Geschichte übersehen, dass der wirklich so intelligent ist, dass der sich so verrennt in der Situation und da gar nicht mehr klar sehen kann. Und jetzt macht Joab was, von dem David nichts weiß, was eigentlich ganz interessant ist, weil der Vorwurf war ja, der Abner, der ist hinterlistig. Aber in Wirklichkeit ist es hier der Joab, der hinterlistig ist. Und so lesen wir ab Vers 26, als Joab von David wegging, sandte er Abner Boten nach, um ihn zurückzuholen von Borsira. Aber David wusste nichts davon. Als nun Abner nach Hebron zurückkam, führte ihn Joab im Tor beiseite, um heimlich mit ihm zu reden, und stach ihn dort in den Leib, dass er starb, um des Blutes seines Bruders Asael willen. Als David das hernach erfuhr, sprach er, ich und mein Königtum sind unschuldig vor dem Herrn ewiglich an dem Blut Abners des Sohns Ners. Es falle aber auf den Kopf Joabs und auf das ganze Haus seines Vaters, und es soll nicht aufhören im Hause Joabs, dass einer Eiderfluss in Aussatz habe oder am Stabe gehe oder durchs Schwert falle oder an Brotmangel habe. Joab und sein Bruder Abishai hatten Abner nach dem Leben getrachtet, weil er ihren Bruder Asael im Kampf bei Gibeon getötet hatte. David aber sprach zu Joab und allem Volk, das bei ihm war, zerreißt eure Kleider und gürtet euch den Sack um und haltet die Totenklage um Abner. Und der König folgte der Bahre, und als sie Abner begruben in Hebron, erhob der König seine Stimme und weinte bei dem Grabe Abners, und auch alles Volk weinte. Und der König klagte um Abner und sprach, musste Abner sterben, wie ein Gottloser stirbt? Deine Hände waren nicht gebunden, deine Füße waren nicht in Ketten gelegt, und doch bist du gefallen, wie man vor Ruchlosen fällt. Da beweinte ihn alles Volk noch mehr. Als nun alles Volk kam, während es noch Tag war, um David zum Essen zu nötigen, schwor David und sprach, Gott tue mir dies und das, wenn ich Brot oder sonst etwas zu mir nehme, ehe die Sonne untergeht. Und alles Volk nahm es wahr, und es gefiel ihnen gut, wie alles, was der König tat, dem ganzen Volk wohl gefiel. Und alles Volk und ganz Israel merkten an diesem Tage, dass es nicht vom König ausgegangen war, dass Abner, der Sohn Ners, getötet wurde. Und der König sprach zu seinen Männern, wisst ihr nicht, dass an diesem Tag ein Fürst und ein Großer gefallen ist in Israel? Ich aber bin heute noch zu schwach, obwohl ich zum König gesalbt bin. Aber diese Männer, die Söhne der Zeruja, sind härter als ich. Der Herr vergelte dem, der Böses tut, nach seiner Bosheit. Der Joab, der begeht auf offener Straße einen Mord. Er geht hin und sticht jemanden nieder, ohne Grund. Und hat überhaupt kein schlechtes Gewissen dabei, sondern er sagt, naja, du hast meinen Bruder umgebracht, jetzt bringe ich halt dich um. Aber wir sehen ja den entscheidenden Unterschied. Das eine war auf dem Schlachtfeld, als einer sein Leben retten musste und sein Bruder getötet hat. Und er lockt ihn hier wirklich in eine Falle, nur mit dem Ziel, um ihn zu töten. Und David erkennt auch, dass das offener Mord ist und distanziert sich davon, damit sein Ruf als König auch nicht geschädigt wird. Und er weiß auch, dass er den Joab eigentlich hinrichten lassen müsste, aber er kann es nicht. Also wir sehen, wer in dem Moment eigentlich der wahre Chef in Israel ist. Weil der wahre König über Israel in dem Moment ist der Joab. Weil er hat die Kontrolle in dem Moment. David ist natürlich der gesalbte König, das ist klar. Aber ihm fehlt einfach die Macht, um seinen Königsanspruch durchzusetzen. Also er kann nicht mal gegen seine eigenen Generäle in dem Moment bestehen. Genauso wie wir auch sehen, dass der Ishbosheth auch von den Generälen kontrolliert wurde. Also da war noch ein richtiges Machtvakuum in dem Moment da. Und so sagt er das leider in dem Moment: Ich bin heute zu schwach, um gegen die Söhne der Zeruja anzugehen. Also deswegen auch keine hinterhältige Tat von David, dass er hier nicht richtet, sondern wirklich seine eigene Schwäche, die er in dem Moment hat. Ja, wie konnte es beim Joab so weit kommen? Der Grund ist ganz einfach: Er war wirklich verbittert über den Tod. Er war verbittert, dass sein Bruder ermordet wurde. In Vers 30 hieß es ja: Joab und sein Bruder hatten Abner nach dem Leben getrachtet, weil er ihren Bruder Asael im Kampf bei Gibeon getötet hatte. Also er kann nicht Frieden damit machen, er kann nicht aufhören damit und kann das niemals akzeptieren, sondern er verbittert immer weiter wegen diesem Todesfall. Ja, was ist Bitterkeit eigentlich? Wir kennen das Wort bitter ja zum Beispiel vom Essen. Also wenn wir sagen, irgendein Essen schmeckt bitter, ist das eigentlich eher kein Kompliment, sondern das heißt eher, es schmeckt nicht so gut. Heißt ja auch, eine bittere Pille schlucken müssen, zum Beispiel im Deutschen. Und ich habe mal im Internet nachgelesen, so über Bitterkeit, was es da zu berichten gibt. Und ich war überrascht, was man dazu alles gefunden hat. Habe mir auch mal viele nicht-christliche Seiten angeguckt, so von Arztpraxen, Psychologen, Management und Büroportale. Und ich war ganz überrascht, dass die eigentlich zum größten Teil genau das Gleiche gesagt haben wie die Bibel, weil das ist häufiger mal nicht so. Und sogar, wie Bitterkeit zu lösen ist, selbst da haben diese Seiten das Gleiche geschrieben. Da war ich richtig überrascht. Eine Seite hat zum Beispiel geschrieben: Ein verbitterter Mensch ist ein unglücklicher Mensch. Wer verbittert ist, den haben negative Geschehnisse in seinem Leben so gekränkt, dass er sich als hilfloses Opfer ansieht und nicht in der Lage ist, das Geschehene zu bewältigen. Die Betroffenen interpretieren ihren gegenwärtigen Zustand als Konsequenz aus diesem Geschehen, empfinden es als ungerecht und reagieren extrem emotional, wenn es um diesen Auslöser geht. Oft geht es dabei nicht nur um einen Einschnitt, sondern um einen Prozess, in dem sich viele kleinere und größere Kränkungen addieren. Ich glaube, ihr kennt alle verbitterte Menschen, oder? Jeder. Bestimmt kennt jeder welche. Und jetzt eine zweite Frage. Wie viel Spaß macht es, sich mit verbitterten Menschen abzugeben? Keinen. So ist es. Es besteht eigentlich die Gefahr, dass wenn Menschen bitter werden, dass es sehr gemein, dass es sehr ärgerlich und sehr negativ sind. Und Menschen, die bitter sind, die vermiesen eigentlich nicht nur ihr eigenes Leben, sondern immer auch das der Menschen, die um sie herum sind. Das kann eigentlich gar nicht anders gehen. Und bei verbitterten Menschen ist es oft auch so, die beschäftigen sich nur noch mit bestimmten Ereignissen, wo sie meinen, dass ihnen irgendein Unrecht passiert ist, ob das wirklich stimmt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber die schauen nur noch auf ein Ereignis und immerzu geht es nur um eine Sache und nur darum und die kreisen ständig um dieses eine Problem, was es mal gab. Manche Reaktionen sind da natürlich immer sehr offensichtlich auf Kränkungen, jetzt zum Beispiel Gewalt oder Wutanfälle oder Beleidigung, da sieht man das sofort, wenn jemand getroffen ist. Und Bitterkeit ist aber was, die ist oft viel schwerer zu erkennen, weil die Bitterkeit eigentlich was ist, was sich oft eher nach innen wendet und nicht nach außen und von daher gar nicht so leicht sichtbar ist. Und dadurch, dass es sich nach innen richtet, ist er eigentlich sogar doppelt sinnlos. Weil schließlich fühlt sich ja ein Mensch von einem anderen geschädigt, aber diese Bitterkeit, die sich nach innen richtet, damit schädigt er sich selber noch viel mehr, als wenn er nicht bitter werden würde. Also eigentlich sollte man meinen, man sollte am besten nicht bitter werden, weil es richtet sich ja primär sogar gegen einen selber. Und dass die Menschen sich dadurch unbewusst schädigen, ist eigentlich bei Bitterkeit der häufigste Fall, weil sie das oft gar nicht so merken können. Und es kann aber auch so weit gehen, dass Menschen sich schon durch ihre Bitterkeit absichtlich schädigen, weil sie meinen, sie können andere damit bestrafen. Also lächerlich ist es manchmal vielleicht noch bei kleinen Kindern, die dann sagen, ja, jetzt lerne ich nicht mehr für die Schule, um meine Eltern zu bestrafen. Aber eigentlich bestrafen sie sich ja selber mal in ihrem späteren Leben. Aber es geht auch im Extremfall so weit, dass manche Menschen so weit gehen, sich umzubringen, um zu sagen, ja, jetzt sehen alle anderen, was sie davon haben. Das haben sie jetzt davon, jetzt sehen sie es. Also es ist eigentlich nach innen gerichtete Aggression, um außenrum Menschen zu bestrafen. Keine Ahnung, wer das geschrieben hat, aber ich fand es sehr treffend. Bitterkeit ist so, als ob man Gift trinkt und erwartet, dass eine andere Person dadurch stirbt. Besser kann man es, glaube ich, kaum beschreiben. Und was bei verbitterten Menschen auch typisch ist, sie suchen fast immer die Schuld bei anderen Leuten. Das ist ganz typisch. Bei bitteren Menschen sind immer die anderen schuld. Und der Joab ist hier das beste Beispiel. Wer ist schuld an seinem Unglück? Ja, der Abner, weil der seinen Bruder umgebracht hat. War der Abner schuld? Überhaupt nicht. Der musste sich einfach wehren. Und was auch typisch ist bei verbitterten Menschen, sie erkennen oft nicht, dass sie verbittert sind. Das fällt ihnen meistens gar nicht auf, sondern nur den Umstehenden. Und wenn man sich mal diese negativen Folgen alle anschaut, dann fragt man sich, wie kommt es denn jetzt eigentlich dazu, dass Menschen so verbittert werden? Und da gibt es ja vieles. Wenn wir zum Beispiel mal an die Arbeit denken. Es gibt Leute, die tun da nichts und wälzen die Arbeit immer auf dich ab. Da kann man schon mal bitter werden. Oder du hattest eine gute Idee und andere Leute laufen damit zum Beispiel zu den Vorgesetzten und schmücken sich mit deinen Federn. Der Klassiker. Irgendein Kollege wird befördert, der es überhaupt nicht verdient hat. Oder andere bekommen eine Gehaltserhöhung, aber du nicht. Oder zumindest eine geringere. Oder vielleicht auch Leute, die waren in der Schule, im Studium, in der Ausbildung, die waren vielleicht immer schlechter als du. Und auf einmal in der Firma ziehen die an dir vorbei und machen eine andere Karriere als du. Oder du wirst für was beschuldigt, wofür du nichts kannst. Von einem unzufriedenen Kunden zum Beispiel. Oder man sagt irgendwas über dich, was gar nicht stimmt. Das sind zum Beispiel Beispiele aus der Arbeit, haben alle mit Sicherheit schon mal irgendwie erlebt, ob selber oder zumindest an anderen gesehen. Oder vielleicht privat. Manche bekommen keine Kinder und sind deswegen verbittert. Andere haben keinen Partner gefunden. Oder manche hat vielleicht auch mal gehofft, dass er sich irgendwas leisten kann im Leben und er merkt, ja, das geht nicht. Er kommt zu gewissem Besitz oder Wohlstand nicht. Und dann kommen da oft gleich noch andere Sünden mit, weil wenn man dann natürlich noch sieht, dass jemand anders sich irgendwas leisten kann, dann kommt da der Neid gleich noch mit hinterher zu der Bitterkeit. Oder auch Krankheit, die Menschen verbittert. Und dann auch manchmal viel banalere Dinge, die weniger schwerwiegend sind. Du lädst jemanden zum Essen ein, stellst dich den ganzen Abend hin, hast alles eingekauft und dann kommt der kurzfristig nicht. Ja, das sind eigentlich Kleinigkeiten, aber wir merken, dass Menschen dadurch verbittert sind und einen Groll gegen andere Leute mit sich herumtragen. Oder wenn wir die Familie haben, ja, man setzt sich voll ein für die Familie und in der Familie schätzt es niemand. Die Frauen machen zum Beispiel den ganzen Haushalt und alles mit den Kindern und von den Männern kommt keine Anerkennung dafür. Kennen wir massenhaft. Oder die Männer arbeiten den ganzen Tag und wenn sie dann abends heimkommen, dann kriegen sie nur eine Liste, was sie doch bitte alles noch machen sollen. Ja, kommt oft vor. Oder zum Beispiel auch die Kinder, die immer irgendwelche Erwartungen ihrer Eltern erfüllen müssen. In der Schule, im Sport, in der Musik. Es gibt so viele Eltern, die projizieren ihre nicht ausgelebten Träume oder ihre gescheiterten Wünsche in die Kinder rein und die Kinder müssen das erfüllen, ob sie es können oder nicht. Die können auch die Kinder verbittern gegen die Eltern. Oder in der Gemeinde können Menschen auch bitter werden. Man hat irgendwelche Ideen, aber die gehen zum Beispiel nicht durch in der Gemeinde. Oder du engagierst dich, bereitest irgendwelche Dinge vor für die Gemeinde und dann kommt niemand oder es gibt keine Wertschätzung. Oder du machst irgendeinen Dienst in der Gemeinde und alles, was du danach vielleicht hörst, ist Kritik. Und zwar vorzugsweise von denjenigen, die gar nichts gemacht haben. Ja, da werden Leute bitter. Das sehen wir immer zu, solche Dinge. Und da könnte ich jetzt noch ein paar Stunden weiter erzählen von den Sachen. Da habt ihr sicherlich vieles schon selber mal gehört. Und da merken wir auch an so Beispielen, dass es aus unserem Leben, nicht alles davon bei jedem, aber irgendwas kennen wir alle. Und von daher stehen wir eigentlich in der Gefahr, dass wir auch bitter werden. Und oft gerade da, wo wir besonders stark sind, sind wir auch besonders verletzlich für Bitterkeit. Was sagt uns jetzt die Bibel über Bitterkeit? Interessant ist, das Wort Bitterkeit kommt eigentlich sehr selten vor, aber wir sehen ganz viele Geschichten, wo Bitterkeit eine Rolle spielt in der Bibel. In Hebräer 12, Vers 5, Hebräer 12, Vers 15, Hebräer 12, Vers 15 heißt: Seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Über die Bitterkeit heißt's, da darf nicht mal eine Wurzel da sein. Bei anderen Sünden scheint's manchmal zu reichen, wenn nur das Sichtbare weg wäre. Scheint zu reichen, sage ich. Aber bei der Bitterkeit sehen wir wirklich, da spricht die Bibel klar von der Wurzel. Da darf nicht mal eine Wurzel da sein. Das muss schon an der Wurzel raus, die Bitterkeit aus den Menschen. Hab mal ein Bild mitgebracht, den Baum hier. Das ist der mächtigste Baum der Erde. Das ist der General Sherman Tree. Der steht irgendwo in Kalifornien rum. Ja, der ist, glaube 84 Meter hoch. Der Stammumfang unten ist so 32 Meter in etwa. Und der wiegt 2000 Tonnen geschätzt. Also das ist ein Riesending. Und so ist es eigentlich mit vielen Sünden, die können wir sehen. Also wenn ihr da mal die Bäume nebendran anschaut, die sind wahrscheinlich 40, 50 Meter hoch oder irgendwie sowas, aber die sind ja winzig neben dem da. Und so ist es mit vielen Sünden, die sind sichtbar. Jeder kann das eigentlich sehen und es ist leicht zu erkennen, dass diese Sünde da ist. Aber der da ist nicht das größte Lebewesen der Erde, sondern das größte Lebewesen der Erde ist eigentlich der da. Also jetzt nicht genau der da, aber das ist ein Hallimaschpilz hier auf dem Bild. Und da gibt es einen, der ist das größte Lebewesen der Erde. Der ist ungefähr so groß wie 1300 Fußballfelder. Also 5 bis 6 Mal so groß wie die Altstadt von Nürnberg. Ein Lebewesen, ein einziges. Und es fällt aber eigentlich keinem auf, weil alles, was man von dem sieht, ist ja das hier, diese paar kleinen Pilze, die da aus dem Gras rausgucken. Da guckt immer mal irgendwo so eine Frucht raus. Und da kommt keiner auf die Idee, was da wirklich Riesengroßes dahinter steht. Und genau so eine Sünde ist die Bitterkeit eigentlich auch. Die kann riesengroß sein, so wie dieser nicht sichtbare Pilz. Aber man merkt es eigentlich erst mal kaum, wenn man davor steht. Sie ist ganz schwer zu erkennen. Und warum sollen wir so entschieden gegen Bitterkeit sein, wenn es doch, könnte man jetzt sagen, es ist ja was im Inneren des Menschen, ja? Es ist ja nicht so sichtbar und es trifft ja vielleicht sogar eher den. Aber es heißt hier in Vers 15, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Also bei verbitterten Menschen werden irgendwann immer, das richtet immer Unfrieden an. Wenn ihr irgendwo Menschen habt in der Familie, auf der Arbeit, in der Gemeinde, egal wo, die werden Unfrieden anrichten. Das geht gar nicht anders bei Bitterkeit. Das wird irgendwann einfach rauskommen. Und es, ja, gibt viele Gründe, warum vielleicht Leute auch bitter werden, selbst in Gemeinden. Und ich habe es auch bei einer Gemeinde mal wirklich sehen können, wie die Bitterkeit von einigen wenigen Personen, wie das sich wirklich so in die ganze Gemeinde reingezogen hat, weil die von einem zum anderen gelaufen sind und überall ihre Bitterkeit reingetragen haben. Da war am Ende praktisch die Gemeinde vorm Kollaps, alle zusammen. Wegen ganz wenigen Leuten. Und da musste am Ende Gemeindezucht geübt werden und die Leute, die mussten wirklich raus aus der Gemeinde, damit nicht die ganze Gemeinde stirbt, wegen der bitteren Wurzel in einigen wenigen. Also wir sehen, Bitterkeit ist keine Lappalie, sondern die ist genauso ernst zu nehmen wie jede andere Sünde auch im Leben. Das ist keine harmlose Sünde, sondern die kann wirklich Familien, Gemeinden, die Arbeit, das kann zerstört werden durch die Bitterkeit im Herzen von Menschen. In Epheser 4, Vers 30 sehen wir noch ein zweites Mal das Wort Bitterkeit. Beziehungsweise in Vers 30 heißt es: Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Und da merken wir eigentlich, oh, jetzt müssen wir aber aufpassen. Wenn es jetzt hier heißt, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, dann sehen wir, na, da müssen wir die Verse davor und dahinter aber mal ganz genau lesen, weil jetzt wird es wirklich wichtig. Und dann heißt es im Vers 31 sofort: Alle Bitterkeit sei fern von euch samt aller Bosheit. Also das heißt, betrübt nicht den Heiligen Geist, werdet nicht bitter. ist sofort der nächste Satz als allererstes nicht bitter, nachdem wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen. Erstaunlich, wie scharf die Bibel hier spricht. Und ich glaube, wir sind uns da wirklich einig, das sind strenge Warnungen. Aber warum ist das so streng? Weil es wird ja eigentlich normalerweise niemand gewollt bitter. Das passiert oft einfach. Das sind Schicksalsschläge, wie zum Beispiel beim Hiob oder der Nomi. Das kann Überlastung sein, auf der Arbeit zum Beispiel, wie jetzt bei den Israeliten in Israel. Enttäuschung über nicht erfüllte Herzenswünsche, ja, zum Beispiel die Hanna. Eifersucht, Leha und Rahel. Eigene Schuld, aus der Möglichkeiten verpasst wurden, der Esau zum Beispiel. Und manchmal sind es auch einfach nur alltägliche Dinge. Sehen wir im Kolosserbrief, wenn es für die Männer heißt, sie sollen nicht bitter werden gegen ihre Frauen. Ja, Bitterkeit ist eben immer auch gegen Gott gerichtet. Es erfolgt häufig aus der Bitterkeit Verhärtung gegenüber Gottes Wort. Und am Ende ist die Gefahr immer bei Bitterkeit, dass Menschen Gott anklagen und im Trotz sündigen. Bei Bitterkeit sitzt ganz oft Gott auf der Anklagebank und wir sind die Ankläger und nicht umgekehrt. Und daraus kommen oft ganz viele neue Sünden. Und die Bibel zeigt uns aber auch, wie wir Bitterkeit bekämpfen können. In Epheser Vers 4, Vers 32, direkt im Anschluss, ja, Bitterkeit sei fern von euch, und wir kriegen gleich die Lösung präsentiert. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat. Also wir sehen, bei Bitterkeit hilft nur Vergebung. Das hätte der Joab vielleicht auch mal wissen sollen. Es hat nichts gebracht, es war nichts mehr zu gewinnen. Sein Bruder, ja, der konnte auch nicht mehr lebendig werden dadurch, sondern er hätte einen Schlussstrich ziehen müssen und sagen, es ist so, manche Dinge sind so, es muss vergeben werden, Ende. Ich habe mal einen Spruch gelesen, wer nachtragend ist, hat viel zu schleppen. Ja. Und ja, was können wir tun? Wir können für Bitterkeit, die unserem eigenen Leben ist, die sich damit ja auch zuallererst auch gegen uns richtet, wir können am besten dagegen vorgehen, indem wir lernen zu vergeben. Das ist der Schlüssel, den Gott uns gibt. Wir sollen lernen zu vergeben, so wie Jesus uns am Kreuz von Golgatha vergeben hat. Er ist auch nicht bitter gegen uns, sondern Jesus ist ans Kreuz gegangen und für uns gestorben, um uns zu vergeben. Ja, wir können und sollen vergeben lernen. Schon alleine, weil die Bitterkeit sich gegen uns selber auch immer richtet. Aber auch, oder das heißt auch, weil es Sünde ist. Ja. Was ist jetzt deine Aufgabe, wenn du merkst, andere Leute sind bitter? Oder wie sollen wir uns generell noch verhalten? Das allererste ist eigentlich in Situationen, wo wir Bitterkeit merken in unserem Herzen, dann sollen wir auch anfangen, die Fehler mal bei uns zu suchen. Weil typisch für Bitterkeit ist, dass die Fehler bei anderen Menschen gesucht werden. Bei Bitterkeit liegt der Fehler fast immer bei den anderen. Und in dem Moment, wo wir merken, dass vielleicht auch wir Fehler gemacht haben, dann können wir oft kaum noch so bitter sein, weil wir merken, wir haben auch was mit dem Ganzen zu tun. Und wir haben auch gelesen, seid untereinander freundlich, herzlich und vergebt einander. Ja, damit können wir Bitterkeit bei anderen Menschen vorbeugen. Wenn wir zu den anderen herzlich, freundlich sind und denen vergeben, dann wird es in denen auch die Bitterkeit einschränken. Wir befördern keine Bitterkeit bei ihnen. Und wenn du vielleicht siehst, jemand ringt mit Bitterkeit, dann zeig ihm auch, dass Gott gute Gedanken hat für sein Leben. Und welche Verheißung Gott den Menschen gibt, die ihm vertrauen und die ihn lieben. Wir denken mal an den Josef zum Beispiel. Der hat so viel Leid erlebt von seinen Brüdern, vom Potiphar seiner Frau. Also der hat immer nur Probleme mit allen anderen gehabt. Und wir sehen aber nirgendwo, dass er verbittert war oder dass er Rachepläne schmiedet oder das vor sich herträgt. Sehen wir gar nichts bei ihm. Sondern er sagt am Ende zu seinen Brüdern, als er sich zu erkennen gibt, ja, bekümmert euch nicht. Also er hat längst Vergebung für seine Brüder. Und er sagt, Gott hat mich vor euch hergesendet, damit wir alle gerettet werden. Also er erkennt auch in allen Schwierigkeiten und Kränkungen, die es gegeben hat, erkennt er Gottes Plan und sagt, ich weiß, Gott wird es gut machen. Auch wenn irgendwas an meinen äußeren Umständen mich stört, wo ich verbittern könnte, aber ich weiß, es liegt in Gottes Händen und das ist sein Plan. Und außerdem dürfen wir auch wissen, dass Gottes Gerechtigkeit am Ende siegen wird. Das sehen wir in den Psalmen so oft. Ja, wir haben viel von Bitterkeit jetzt gehört und gesehen. Sie schadet im ersten Moment uns und sie schadet langfristig aber auch allen anderen Menschen drumherum, egal wo. Alle müssen darunter leiden. Und deswegen haben wir wirklich allen Grund, dass wir nicht bitter werden, weil wir dürfen wissen, Gott hat gute Pläne und wir dürfen ihm vertrauen, so wie Josef ihm vertraut hat. Und dann können wir auch sehen, wie Gott auch Dinge, die uns heute nicht gefallen, wie er das am Ende zu einem guten Plan bringen wird. Ich lese zum Abschluss nochmal Hebräer 12, Verse 14 und 15. Hebräer 12, 14 und 15. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Ja, ich bete noch.